Herzlich willkommen. Es ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Kai Wingenfelder.
Hallo Kai Wingenfelder. Hallo Kai.
Hallo.
Du kannst noch mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, sagen, für welche Band du hier bist, für welche Band du unterwegs bist.
Ich bin mit der Band unterwegs, die da heißt Fury in the Slaughterhouse.
Das haben sich die meisten wahrscheinlich schon gedacht, sonst hätten sie wahrscheinlich den Podcast nicht eingeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und der Anlass ist, ihr habt eine neue Platte am Start.
Das ist richtig.
Über die wollen wir so ein bisschen sprechen. Wir ersparen uns jetzt mal so dieses ganze Vorgeschichte Fury. Da haben wir bei der letzten Platte schon drüber gesprochen, nach langer Pause und den ganzen Kram. Also wer das möchte, kann sich da gerne nochmal schlau machen und den Podcast anhören. Wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf die Zeit nach der Platte Hope, so hieß die nämlich, die im Sommer 23, glaube ich, rausgekommen ist.
Ja.
Und gucken uns jetzt eure neue Platte an. Und die kannst du auch gleich mal kurz vorstellen. Wie heißt die neue Platte?
Die neue Platte wird da heißen Changes.
Und das ist gleich ein sehr guter Einstieg, bevor wir gleich fragen, warum die so heißt, gibt es schon mal so eine ganz kleine Erklärung, weil es gibt nämlich auch einen Song, der so heißt.
Es gibt auch einen Song, der so heißt, ja.
Und war erst der Song? Oder habt ihr schon den Titel für die Battle gehabt, habt gesagt, wir müssen noch einen Song haben? Der ist auch logischerweise passenderweise der Opener von dem Album, muss man dazu sagen.
Genau. Ja, wir haben, das ist ja immer so eine Spielerei, wie man dann diese Reihenfolgen da gestaltet. Aber wir haben das so entschieden, dass das am Anfang ist und finde ich auch ganz gut. Also verrät noch nicht so viel über die Platte am Anfang. Dann denkt man doch, ach ja, ein schönes, ruhiges Album und so. Und gegen Ende des Songs wird dann die Vorgabe für den Rest des Albums erteilt. Das Album hieß zuerst Changes, weil irgendwie kam der Name auf. Also das war ja bei den letzten Alben immer so, dass wir nicht genau wussten, was man jetzt tun sollte. Dann kam Christoph irgendwann mal mit Now. Dann haben wir gedacht, Now ist okay, weil das ist eine Standortbestimmung. Nachdem wir uns ja so ein bisschen rar gemacht haben, ein paar Jahre lang, war Now ganz gut. Und Now ist auch der Anfang der Zusammenarbeit mit Vincent Sorg als Produzenten, was auch ein gutes Statement war. Also haben wir gesagt, Now. Und dann kam das nächste Album. Dann kam Hope. Hope war einfach nur so, weil das so in die Zeit passte. Es war die Zeit und ist immer noch die Zeit, wo Hoffnung etwas ist, was die Leute, glaube ich, wirklich brauchen. Weil wenn es dann so aussieht, wie es jetzt aussieht, in der Welt und auch in diesem Land, dann ist Hoffnung doch irgendwas, an dem man sich wenigstens noch ein bisschen festhalten kann. Und dann kam das nächste Album und dann wussten wir nicht genau, was tun wir denn jetzt. Und dann kam Changes, weil wir haben eine kleine Organisation, die NGOs unterstützt. Die heißt ja Hoffnung verändert alles, also Hope Changes Everything. Und deswegen haben wir gedacht, Changes ist ganz gut, weil jetzt ist die Zeit wiederum gekommen, wo man Veränderungen bräuchte. Und da fehlt nur noch ein Album, das heißt dann Everything, aber das kommt dann später.
Ist mir gerade eingefallen, dass du diese drei Worte gesagt hast, wären Bürger Karlauer gewesen, aber du hast sie mir aus dem Mund genommen.
Ja, wir haben da auch schon drüber nachgedacht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt, wo alle anderen aufhören, können wir in Ruhe noch eine neue Platte machen.
Ihr habt, bevor das Ganze so richtig losging, schon während eurer letzten Tour, habe ich euch letzten Sommer gesehen, in Bremen, glaube ich, auf der Seebühne, schon einen Titel gespielt, Sorrowland. Der war so ein bisschen vorab von allem und würde ich jetzt auch sagen, ja, ist so ein bisschen für mich so wenn es sowas gibt, wie so ein bisschen Link, also so eine Verbindung zwischen Hope und Change, würde ich sagen. Also inhaltlich, könntest du vielleicht selber was dazu sagen, aber
Sorrowland ist einer der älteren Songs. Also wir haben ja drei Recording-Sessions gehabt im Endeffekt. Oder besser eher so Writing-Sessions. Zwei sind auf Langeland gewesen. Die waren relativ kurz. Und dann haben wir einmal für Hope eine Recording-Session auf Mallorca gemacht. Da haben wir uns irgendwie so ein Haus gemietet, das hat Holger uns besorgt und einen Koch. Und da sind ein paar Songs übergeblieben, die auf das Album Hope nicht drauf passten. Also jetzt nicht, weil die blöd waren, sondern weil sie einfach von der Art und Weise da nicht reingepasst hätten. Und einer davon war die Grundidee von Sorrowland. Also da gab es aber auch nur eine Grundidee. Und zwar gab es die Grundidee, dass wir den Begriff schön fanden. Mein Bruder kam irgendwann mal mit dem Begriff rüber, Sorrowland. Und irgendwie mochte ich das. Ich mochte dieses Wort und das, was ich so, wenn ich die Augen zugemacht habe, damit verbunden habe. Und dann hat man einfach diesen Song geschrieben. Aber ist jetzt nicht theoretisch, hast du es gesagt, es wäre jetzt ein Bindeglied, weil es eigentlich für ein anderes Album gedacht war und kommt jetzt auf dieses Album. Das war mit den anderen beiden Nummern aber auch so. Und die haben sich dann rasant entwickelt. Also das liegt an der Arbeitsweise, wie wir arbeiten mit Vincent. Wir arbeiten anders, als wir die letzten 39 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, es hat sich alles komplett verändert. Aber Sorrowland ist so ein melancholisches Überbleibsel der ersten Platte, das da nicht drauf hätte kommen sollen, ja. Weil wir wollten ein bisschen was Positiveres haben auch. Das sollte auch ein positives Album mit sein. Und Sorrowland ist nicht gerade ein positiver Song. Das muss man so sehen. Deswegen auch das Video in dem E-Mail-Zentrum von Hannover, was wir gedreht haben, weil das ist auch nicht positiv. Und das drückt aber für mich die Stimmung, die der Song hat, am besten aus.
Ich finde, der ist, obwohl der eben von der Stimmung so negativ ist, und der Titel Sorrowland schon einiges hergibt, ist für mich trotzdem kein Song über Verzweiflung, sondern eher, ich würde sagen, das Aushalten von Verzweiflung.
Ja, das ist ja auch, gibt ja auch in dem Song diese Zeile, weißt du, Tomorrow we're leaving Sorrowland. Es ist ja auch so, dass es einen positiven Ausblick gibt. Also es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeit gibt, dem zu entrinnen oder so, sondern wir bemühen uns schon, die Möglichkeit eines positiven Aspektes an diesem Song zu haben. Das finden wir auch ganz gut. Aber sonst ist er für mich, düster ist das falsche Wort. Er ist eine extrem melancholische Variante. Aber ich bin ja großer Melancholiker, also insofern mag ich das.
Ihr habt jetzt vor dem Album ja nun schon ein paar Songs rausgebracht. Der zweite Song, Nine Lives, der finde ich, der ist dann schon wieder, der geht aber schon wieder sehr, sehr, sehr positiv. Der ruft zum Weitermachen auf. Also auch Veränderung vom Weitermachen, finde ich. Aber auch wieder dieses Nicht-Aufgeben-Ding.
Das ist eine rotzige Partynummer.
Ja.
Eine rotzige Partynummer von Leuten, die alle an der 60 kratzen, bis auf den Jüngsten. Oder darüber schon sind, aber noch keinen Bock haben aufzugeben und vor allem, die nichts bereuen. Wir bereuen nichts. Und wir haben jetzt gerade so eine Phase, wo wir uns komplett zusammengerauft haben, wie gesagt, und anders arbeiten als vorher jemals. Und das macht einfach einen Höllenspaß. Und das ist einfach so eine Hymne. Wir haben neun Leben und wir haben sie noch nicht verbraucht. Das ist einfach so.
Wir sind gerade dabei. Ist auch so ein Statement, so wir sind wieder da oder wir sind immer noch da.
Wir sind immer noch da, vor alles denken. Ja, wir sind immer noch da. Ja, wir sind höchstens bei 7, ja. Also wir hätten noch 2 volle, die reichen noch für eine Platte.
Ja, wenn man dieses immer noch da und Changes zusammenführt, hat es natürlich für euch, für dich und deinen Bruder auch ein bisschen was nach sich gezogen. Ihr habt eben die Entscheidung nach dem letzten Album getroffen, euer Wingenfelder-Projekt, ich sag mal, zu beenden. Ich will jetzt nicht sagen, auf Eis gelegt. Ihr habt es eigentlich beendet, weil ihr gesagt habt, Fury geht jetzt wieder so richtig und für 2 Sachen, die uns wichtig sind, bleibt einfach keine Zeit.
Da hätte irgendwas drunter gelitten.
Ja.
Das ist einfach so. Weißt du, Wingenfelder war ja vom ersten Album an bis zum letzten Album definitiv wenigstens eine Top 30-Kapelle. Also bis Top 10 hoch, das Schlechteste war in den 30ern. Das ist ja schon eine Zweitkarriere, ja. Also,
ja, ja.
Wenn du 5 Alben machst, die sich da oben immer rumtummeln und die Clubszene ist voll. Das bedeutet aber auch wahnsinnig viel Arbeit. Und dann Fury obendrauf. Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Also man muss auch hier mal dem Alter mal Tribut zollen. Ja? Also das ist jetzt schon viel, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend gurken muss und ich bin der Held der Autobahn. Und dann hast du Interviews und Podcasts und Fernsehen und was jetzt alles auf uns zukommt und wieder. Da bist du irgendwann mal urlaubsreif. Ja? Und wenn ich das 2-mal mache, ja, und dann auch noch eine 2. Tournee spielen muss und dann auch 2 Platten aufnehmen muss, ich weiß nicht warum. Also dann hätte ich keinen Spaß mehr, weil dann wäre es einfach nur noch eine Riesenkeulerei. Und wofür? Ich habe eine Band, das ist meine Familie, die kenne ich seit über 40 Jahren. Christoph am längsten, mit dem habe ich zusammen gewohnt, bevor es die Band gab. Ja, kenne ich länger als meine eigene Familie. Und die liebe ich. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir jetzt ab 2016 einfach, wupp, geht's wieder ab nach oben, weil die Band einfach wieder eins ist. Wir haben super Management, wir sind happy und genießen das, was wir da jetzt haben. Und das war eine schöne Zeit mit Wingenfelder, weil ich hätte ja auch irgendwas musikalisch machen können oder müssen sozusagen, weil ich mag Musik sehr gerne, das ist mein Leben mit und auch das, was ich am besten kann. Und das war schön mit meinem Bruder, das zu machen Aber es ist auch schön, mit meinem Bruder jetzt wieder Fury zu spielen.
Du hast dieses Wupp geht nach oben relativ entspannt erklärt. Also euer letztes Album war tatsächlich euer erstes nach den ganzen Jahren, was es in den deutschen Albumcharts Charts auf Platz 1 geschafft hat.
Das ist richtig, ja.
Das heißt,
Fanden wir auch gut.
ist die Messlatte jetzt sehr hoch oder sagt ihr, ja, okay, hat gerade gepasst oder geht ihr jetzt, seid ihr mit der ganzen Geschichte jetzt noch ganz anders angegangen? Sind plötzlich Erwartungen da, die zu Enttäuschungen führen könnten?
Nee, dazu sind wir zu alt. Also auch zu lange dabei. Wir haben uns gefreut über die Eins. Das haben wir wirklich. Das ist wunderschön. Also hätte man ja schon mal gerne gehabt. Haben wir jetzt auch gemacht. Aber das ist es ja auch. Also dadurch, dass wir es schon gemacht haben, müssen wir mit den Gegebenheiten klarkommen. Und das ist so, dass durch diese Veränderung der musikalischen Landschaft in Richtung Streaming und KI und allem drum und dran, ist es eigentlich für eine Band unseres Jahrgangs, die eigentlich mit physischen Produkten groß geworden ist, ja. Und wir sind jetzt keine monumentalen Millionen-Streamer. Das wird nicht normal passieren. Das war gerade so an der Kante noch, aber es geht ja jetzt, die Streaming-Entwicklung geht ja nach oben. Physische Verkäufe gehen nach unten. Wir verkaufen halt noch CDs, ja. Weil wir so viele CDs verkauft haben, haben wir das überhaupt geschafft mit der Eins. Aber das hat ja nichts damit früher zu tun. Früher haben wir 220.000 Stück in einer Woche verkauft und dann war das Ding Gold, ja. Wenn du das heute machen würdest, dann wäre ich natürlich immer mal eins. Aber das gibt's ja nicht mehr, weil die Leute kaufen ja keine Tonträger mehr. Außer Vinyl kaufen sie mittlerweile. Aber ansonsten ist es einfach eine Streaming-Gesellschaft geworden. Und wir wissen alle, davon kann ein Musiker leider nicht leben. Außer du hast Millionen von Millionen in Streams. Weil du kriegst ja nur noch 0,003 Cent für einen Stream oder so. Also,
Ja,
das ist ja
also
das Ende, das ist
es
das Ende der Kreativität eigentlich. Und dann kommen die Leute noch mit KI um die Ecke, ja. Und dann gibt es einfach Menschen, also ich bin da entsetzt, ja. Die lassen sich ihr Album von der KI machen und melden es dann bei der GEMA an, ja. Also ich meine, hey, also das ist eigentlich kompletter Betrug, ja. Und ein Schlag ins Gesicht der Kunst. Aber
ja,
was
schon.
war, da müssen wir mitleben. Kann ja nicht nur meckern, deswegen machen wir jetzt ein schönes Album oder haben es schon gemacht und freuen uns des Albums und vor allen Dingen freuen wir uns, dass wir so viele Fans noch haben, die zu unseren Konzerten gehen, weil das hält uns über Wasser.
Ja,
Und das gut.
das heißt, das ist tatsächlich auch das, was überhaupt noch funktioniert, um Geld zu generieren, wenn die Konzerte denn laufen. So.
Wenn die Konzerte denn laufen, ja. Wir haben das große Glück, dass wir super Publikum haben und sie laufen gut.
Ihr habt einen Song noch vorher rausgebracht, der auf den ersten Blick nostalgisch erscheint, weil er heißt When We Were Young. Ist aber gar nicht so nostalgisch, sondern es setzt sich eher so mit Erkenntnissen auseinander, finde ich. Also es ist gar nicht so, früher war alles besser oder so, wenn man das so zum Titel zusammenfassen würde.
Ja, man hat mich mal gefragt, worum geht es in dem Song? Und ich habe immer eine ganz einfache Story, die ist relativ simpel. Jetzt sehe ich dir jetzt auch. Ich war 16, ja. Sie hieß Kathi. Sie war die beste und das hübscheste weibliche Geschöpf an der ganzen Schule. Ich war tödlich verliebt und sie nicht.
Ja, passiert.
Das ist im Grunde genommen die Story. Das ist auch dieser kleine Part in der Mitte. Wo da kommt, she was looking for someone, but I was not the one. Ja, so war's. Und das, und Kathi hat mich eigentlich dazu gebracht, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt aussieht. Also, ist ja ein bisschen lange her. 40 Jahre ungefähr oder noch
Hast du schon mal einen
länger.
Aufruf gestartet jetzt wegen dem Song, oder?
Nee, ich will das auch gar nicht wissen. Bin glücklich verheiratet. Ich habe Kinder. Alles ist gut. Nee, das ist ja so. Ich behalte das so in Erinnerung, wie es war. Sie war das schönste Mädchen in der Schule. War auch ganz klar, dass ich es nicht gekriegt habe, weil ich nämlich so ein Dürre-Hämpfling mit einer großen Fresse war. So war das. Ja, darum geht es eigentlich in dem Lied auch. Und umsonst eigentlich gar nichts. Und so die Träume, wenn man so jung ist. Und deswegen haben wir auch dieses Video dazu gemacht, wo wir irgendwie die schlechtesten Kinderaufnahmen rausgekramt haben und die Hosen runtergelassen haben. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist aber eigentlich im Grunde genommen, das ist so der klassische Popsong auf dem Album.
Ja.
Und so hat auch so eine gewisse leichte Melancholie, das finde ich auch sehr schön. Und komischerweise finden die Leute das auch alle ganz schön. Aber wie gesagt, dieses Album ist ja sehr unterschiedlich. Das muss es auch sein. Aber von diesen Alben, die wir bis jetzt gemacht haben, die ich eigentlich alle mag, bis auf ein paar, die echt ein bisschen, ja, die haben wir, glaube ich, etwas stiefmütterlich behandelt. So in der Schlussphase, bevor wir die Pause gemacht haben, haben wir dann so ein paar Eier gelassen. Da sind hier und da noch ein paar schöne Stückchen drauf. aber da kann ich jetzt nicht richtig unterschreiben und würde das nicht als ein gutes Album bezeichnen. Alles, was nach der Pause kam, finde ich gut. Es hat sich auch gesteigert. Und die Steigerung endet jetzt gerade mit Changes, weil das ist ein richtig klassisches Album, was ich jetzt so oft gehört habe und mit ganz vielen anderen Leuten auch. Und ich kann es immer noch hören. Und man kann es von vorne bis hinten einfach so durchhören. Es läuft so durch und dann ist es vorbei. Es ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz. Und es ist enorm abwechslungsreich und das mag ich an Alben. Also ich bin nicht so ein Freund von auch der Entwicklung, die wir jetzt haben, dieses Single-Track-Dasein. Ich bringe noch eine Single raus oder noch eine Single, dann bringe ich noch eine Single raus.
Und
Ich
irgendwann ist das
finde es,
Album komplett.
irgendwann ist das Album komplett, aber irgendwie finde ich es auch blöd, dass man mittlerweile so viel Tracks von dem Album veröffentlicht, bevor das Album kommt. Also, kann sein, dass ich einfach nur ein alter Knochen bin, aber ich habe das damals immer geliebt, das Album dann zu haben. Da gab es eine Single, die war draußen, oder vielleicht auch eine zweite noch, Maximum, aber das war's auch, ja. Und heute hauen die da 6 Stück raus, ja. Also 50% darfst du ja veröffentlichen. Also, wenn du dann irgendwie, stell dir mal vor, du hast da jetzt 17 Tracks drauf, ja, und dann kannst du irgendwie 8 Singles vorher veröffentlichen, da hast du schon ein ganzes Album veröffentlicht. Das macht ja keinen Spaß mehr.
Das war ja ganz spannend. Das sind ja auch, wenn das Album schon erschienen war, damals noch Singles rausgekommen, die durchaus in die Charts gegangen sind als einzelner Song. Das ist heute
Ja,
unvorstellbar fast. Also
Robbie Williams ist das beste Beispiel. Ja, das war die letzte Single von seinem ersten Album, war Angels. Und da hat schon keiner mehr dran geglaubt. Und dann hat sie aber Rums gemacht. Ja.
ist schon eine sehr spannende Entwicklung, wo man gar nicht drüber nachdenken möchte, wo das hingeht. Aber du hast es angesprochen, Album, so wie du sagst, somit kann man total durchhören und geht mir genauso. Also es gibt diesen Begriff All Killer, No Filler, trifft es tatsächlich auch, wenn jetzt Killer als mit Songbegriff mir sich ein bisschen widerstrebt, aber es trifft genau das. Also man startet mit den Opener Changes und der auch da super hinpasst, nicht nur weil es der Plattentitel ist und kann sich wirklich so durchhören, ohne dass es gleich bleibt. Also ist schon, du hast schon erklärt.
Ja, es ist schon, wie der Ami sagen würde, ist eine große Variety an Kompositionen da drauf. Aber das ist auch, sagen wir mal so, Vincent Sorg, unser Produzent, hat dann irgendwann mal unserem PM von der Plattenfirma gesagt, lass mal die Jungs, also nachdem wir die eins hatten, so das nächste Album lässt du die Jungs mal machen, was die Jungs machen wollen, aber und zwar komplett. Das ist dann auch genauso passiert. Und das heißt, wir haben einfach geschrieben und wir haben genau 13 Songs geschrieben, einen haben wir nicht draufgepackt. Und die anderen haben wir alle genommen, weil wir fanden die alle super. Und das ging so schnell. Wir haben noch nie so schnell Songs geschrieben, weil insgesamt haben wir 9 Tage gebraucht, um das Album zu schreiben. Einmal 4 Tage in Langeland, einmal 5 Tage in Langeland. Okay, oder die zwei anderen haben wir noch mitgenommen, aber das war ja jeweils ein halber Tag auf Mallorca oder so. Und da haben wir sogar schon teilweise recorded auf Langeland, dass wir einige Sachen, was für Gitarrensolo von Nine Lives, was keine Gitarre ist, sondern ein Keyboard, das ist original geblieben. Und auch andere Dinge sind original geblieben. Es gibt sogar Vocal Tracks, zwei, drei, die so original geblieben sind, weil es einfach gepasst hat. Ja? Also und wir haben da wirklich kein großes Equipment mitgenommen, sondern so ein kleines E-Drum, damit Rainer richtig Schlagzeug spielen kann und zwei Akustikgitarren, so Mini-Tretminen, damit man die auch mal anzahmen kann, ein Keyboard für Gero. Und Vincent hat einfach zwei Boxen, ein kleines Laptop mitgenommen und das war es. Ja. Und ein paar Mikrofone, 2 Stück. Mehr brauchten wir nicht. Eins für mich und eins für den Chor. Und dann haben wir da einfach aufgenommen. Spuren hatten wir genug, aber wir haben jetzt kein großes Zeug mitgenommen. Aber teilweise sind da Gitarren bei rausgekommen, die wir auch draufgelassen haben, weil so eine Akustikgitarre über so einen Scheiß-Tretminenverzerrer klingt manchmal fies und gemein. Und manchmal ist fies und gemein genau das Richtige. Und das
Kommt
war schon.
genau, kommt immer auf den Song drauf an, ne?
Ja, genau. Aber manchmal bist du da so, wenn die Stimmung so ist. Und 6, 7, also 7 Mann sind wir gewesen, sitzen auf Langeland in so einer Bude und gucken gelegentlich mal aufs Meer. Und ansonsten lachen sie, trinken Bier und komponieren, ja. Und da wurden auch die Texte gleich geschrieben. Also es war alles komplett fertig. Also
Okay.
wenn wir jetzt den weg, also die Songs sind entstanden, Musik und Text in einem, ja. Ich saß immer schön daneben, habe meine Melodien so gesummt und immer aufgeschrieben und zwischendurch habe ich mal einen draufgehupt. Da haben die gesagt, ja, super, oder könntest du nicht vielleicht dann doch oder so? Ja, und dann habe ich mal geguckt. Ja, auch das ging. Und aber wir haben alle zusammen in einem Raum gesessen, morgens so ab 10 nach dem Frühstück mit Vincent und haben dann so bis um 2 durchgeballert. Dann sind wir ans Meer gegangen, haben uns ein paar Dampfer angeguckt, die da vorbeifahren, sind wieder zurück bis 18 Uhr, da gab es Essen und manchmal haben wir dann abends nochmal einen rausgehauen. Und an guten Tagen bei der ersten Rutsche, wo wir dann in diesen 4 Tagen 8 Songs geschrieben haben, da haben wir an einem Tag aber 3 Nummern gemacht. Und wenn ich die dann fertig hatte, habe ich die beim Kumpel Cliff geschickt. Das ist ein Schriftsteller in Amerika, der für mich so eine Art Lektorat macht. Der guckt dann nochmal drüber, ob ich vielleicht was anderes, das irgendwie anders hätte ausdrücken sollen oder so, weil der Amerikaner da ein anderes Idiom für besitzt oder so. Aber das war alles super. Und dann habe ich am nächsten Morgen habe ich alles korrigiert und dann einmal draufgehupt. Tschüss. Dann war es das. Und dann haben wir den weggepackt und am nächsten gemacht. So haben wir gearbeitet.
So einfach kann es gehen, ne?
Ja, im Gegensatz zu früher war das wirklich genau so simpel. Aber das, weißt du, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Und wir hatten schon Angst beim zweiten Mal, ob das nochmal so läuft. Aber ich habe einfach wieder das gleiche Haus genommen, die gleiche Cooking Crew. Das sind so zwei Mädels, und die auf Langeland eine Bar hatten und auch gelegentlich mal für Filmcrews kochen, wenn sie da Filme drehen. Der Daniel dreht viel Film auf Langeland. Und waren Freundinnen von uns, von meiner Frau und mir, die haben das total perfekt gemacht. Du musst halt nichts machen. Der Kühlschrank ist immer voll. Holger Hübner, unser Chef am Management, also Wacken, der hat uns die Kühlschränke voll gemacht. Mit mehr, als man haben konnte. Und uns, was weiß ich, Tonnen Wackenwein und Wackenbierdosen und alles Wacken. So, buff. Aber hatten wir alles da. Also wir mussten uns um nichts kümmern, außer Musik. Und keiner konnte weg. Und keine Mädels waren da. Und ich gehe mal kurz. Nee, geht nicht. In Langenland gibt es nichts. Da kannst du nicht irgendwo hingehen. Also waren wir zum Musik machen, verdammt, aber wir wollten es auch so haben. Und das war perfekt. Deswegen hat das so funktioniert.
Also durchaus was, was ihr euch auch für das nächste Album Everything vorstellen könnt.
Wir werden hier, wir machen jetzt, wir schreiben das erstmal, glaube ich, das erste Mal in unserem Leben wollen wir ein Weihnachtslied schreiben. Auch Spaß. Das
Okay.
machen wir mal. Wir haben uns schon überlegt, wir haben ja das ist unser aller Lieblingshotel, wo wir hier gelegentlich mal proben in St. Peter-Ording. Da werden wir dann irgendwann im September, wenn es noch schön ist, mit dem Plastikweihnachtsbaum in den Yoga-Raum gehen. Werden uns 4 Tage einschließen und ein Weihnachtslied schreiben. Ein Weihnachtslied brauchen wir, glaube ich, ein bisschen länger, weil das nicht unsere Königsdisziplin ist, aber mal gucken, was rauskommt.
Ich stelle mir das ja immer ganz schwierig vor. Ich denke ja immer so ganz nostalgisch, Weihnachtslieder entstehen genau zu der Jahreszeit.
Nee. Nee,
Wahrscheinlich.
also die müssen bis zum 1. November müssen die gepresst sein, ne? Weil sonst geht da nichts mehr in die Läden und es geht auch nichts mehr in die Radiostation, weil die werden ja zugeschissen wie. Aber das ist jetzt ein Spaß für uns. Also wir machen das mal. Gucken wir mal, was passiert.
Müsst ihr vorher erstmal in den Gefrierraum gehen, Handschuhe anziehen, damit
Ach
ihr es fliegen?
nein, nein, nein. Wir trinken ein großes Bier. Dann gibt es den Plastikweihnachtsbaum mit den Kugeln. So aus Spaß, also richtig schön. Das wird schon scheiße. Aber da freuen wir uns auch. Wir sind gerade mal so drauf, dass wir so einen verrückten Kram machen wollen.
Ich bin
Einfach mal
sehr
ausprobieren.
gespannt. Ich bin sehr
Ja.
gespannt. Du hast eben gerade noch erzählt, dass ihr fast alle Songs draufgepackt habt. Einer ist nicht draufgekommen. Also habt ihr das nicht so wie letztes Jahr gemacht, auf der letzten Platte. Da habt ihr Who I Am irgendwie noch hinten rangehangen, um das noch irgendwie draufzukriegen.
Ja, weil die wollten wir unbedingt drauf haben. Das wollten wir. Aber wir haben jetzt einfach, es gab einen Song, da kann man sagen, der ähnelt einem anderen zu sehr. In der Art und Weise, ja. Und dann hätten wir da zwei von dieser Art und Weise drauf gehabt. Und dann haben wir uns aber für den stärkeren entschieden. Und wollten eigentlich, weil es gibt eigentlich nichts, was zweimal vorhanden ist auf diesem Album. Also es unterscheidet sich alles alle Songs sind unterschiedlich. Das fanden wir auch sehr gut. Und dann wollten wir halt nicht zwei haben. Und der war dann eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so stark, dass er gegen den anderen verloren hätte oder so. Und deswegen haben wir definitiv Fix This Crack behalten. Und KI Doesn't Say Goodbye haben wir nicht genommen.
Das Crack ist, glaube ich, auch der letzte Song, den ihr vorab rausgebracht habt, ne?
Genau, der ist jetzt Freitag, ist ja rausgekommen.
Ja.
Ist die letzte Single vorher, ja.
Also nicht nur er hat es noch aufs Album geschafft, sondern er ist sogar da noch
Ja,
vorhanden.
das ist eigentlich eine, ja, das war so für unseren damaligen PM, der jetzt noch nicht mehr dabei ist, aber wir haben die Plattenfirma gewechselt, war das eigentlich im Grunde genommen eine ganz klare Single. Und das war auch so, von der meinte, dass das so eine milchgebende Wollschafsau ist, weil die kannst du in Rockstadion, in Sendern spielen, Stationen, ja, und du kannst sie aber auch in einer ganz normalen Major-Station spielen. Und weil sie halt nicht so eine brutale Rocknummer ist, aber ist auch nicht so eine Schnulli-Nummer, dass sie nicht in den Rocksender passt. Also die könnte beides machen.
Also teilweise, also so ein bisschen mit Melancholie ergibt der ganze Text auch so ein bisschen her, aber es ist eben eher so eine kraftvolle Melancholie. Und ich weiß nicht, gibt es sowas? Ja, ist ein guter Song, ganz genau. Welcher Song ist es denn, wo du jetzt sagen würdest, okay, wir haben vorhin im Vorgespräch aber ganz kurz so gesprochen, vielleicht kannst du den nochmal erklären, wo du sagst, okay, der liegt dir besonders am Herzen oder der hat was, warum du gerne drüber sprechen möchtest.
Der Song ist Believe. Und wissen ja einige, ich habe, als ich 10 war, bin ich auf ein kirchliches Internat gekommen, da war ich dann 4 Jahre lang. Und das zu einer Zeit, die habe ich dann schon geprägt, weil gerade so in dieser, man nennt das ja, glaube ich, Sozialisationsphase, so 10 und 14 ist so der harte Zeitpunkt. Und ich wollte nicht aufs Internat, am Anfang, nachher wollte ich nicht gehen, weil ich dann mich da wohlgefühlt habe, wir hatten noch einen großen Bruder in der Familie, der war auch auf dem Internat und dann hatte mein Vater einen Herzinfarkt und hat seinen Job verloren und konnte meine Eltern sich 2 auf dem Internat nicht mehr leisten, also musste ich dann wieder gehen. Also ich wollte nicht hin und ich wollte nicht wieder gehen, aber beides hat nicht funktioniert. Ich musste hin und ich musste gehen. Aber dieses Internat mit seiner christlichen Auslegung hat in mir so eine Diskussion losgetreten, die auch jetzt immer noch hier und da ist, ja, was Glauben angeht. Und wir sind ja in der Band ganz gut besetzt, also ich auf dem kirchlichen Internat und Christoph ist Pastorensohn, ja. wir waren aber die Toxic Twins, wir beiden, oder sind das jetzt nicht mehr, aber jetzt sind wir ein bisschen älter geworden. Wir waren die Wilden, aber das Ding ist, ich würde, und das habe ich auch in diesem Song geschrieben, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann es nicht. Und weil ich sehe, was im Namen der Religion alles angestellt wird. Und davon handelt im Grunde genommen auch das Lied. Ich würde gerne, weil ich glaube, es ist so, wenn Menschen, ich beneide manchmal auch Menschen, die einen festen Glauben haben, weil sie ganz einfach irgendeine Art von Hoffnung haben, die ich teilweise nicht habe, weil ich Realist bin und ich gucke mich einfach um und sehe, was hier passiert und was wir Menschen möglicherweise in die Regierung kommen, die mir überhaupt nicht gefallen und dass es auf der ganzen Welt so ist und gucke nach Amerika und denke, das ist keine gute Entwicklung. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Und wenn man so einen festen Glauben hat, ja, dann fällt einem das vielleicht etwas leichter, ja. Also wenn man, aber ich kann es nicht, weil Religion leider Gottes von den Menschen, die sie gepredigt haben, so schlecht besetzt ist, dass ich einfach sagen muss. Geht nicht. Und das tut mir einfach irgendwie leid. Also ich finde das eigentlich schade. Aber es ist halt so, der Mensch ist nur mal, wie der Mensch ist. Und selbst etwas, was in seiner Grundfeste eigentlich eine positive Verankerung ist, also viele Aussagen, die die Bibel macht, sind gut und schön, ja. Aber was daraus gemacht wird, ist eine Katastrophe. Ich möchte nicht wissen, wie viele Namen oder wie viele Menschen im Namen des lieben Gottes ihr Leben verloren haben. Und zwar zu viele, ja. Und egal, ob es Allah ist oder ob es Jesus Christus ist oder was der Hacker was, es ist immer das gleiche Spiel. Und das ist halt schlimm.
Das gleich weiter. Das beschreibt auch diesen Ausdruck, too many gods, zu viele Götter. Das kommt ja in dem Song ganz klar raus. Das ist das große Problem auch. Du hast es ja versucht, gerade schon zu beschreiben.
Ja, ich meine, ich predige ja nicht, aber ich, das ist nicht mein Job, ja. Christoph tut das auch nicht, der hat er seinen Vater für gehabt. Wobei manchmal, wenn er manchmal auf der Bühne, dann geht er schon ganz gut, aber er hält dann keine christlichen Predigten. Nein, aber ich habe mich bemüht, es klar und deutlich zu sagen, was ich denke. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass ich werde dann demnächst mal wieder hinfahren in mein kleines Internat und guck mir den Laden nochmal an, wie er jetzt so ist. Ich bin ja froh, dass ich nicht wie Wolfgang Niedig, was dass ich auf dem katholischen Internat war. Also das die evangelisch-lutherische Internat, auf dem ich war, das war schon, hatte schon relative Freiheiten. Ne? Es war auch relativ modern und es war auch nicht ein geschlossenes Internat, sondern wir hatten externe Schüler. Das heißt, das war offen. Trotzdem hast du dann immer deine Andacht nahmen müssen, wo man sich dann auf die Jungstoilette verzogen hat und heimlich geraucht hat, während oben einer gepredigt hat. War eine großartige Zeit, möchte ich nicht missen. Aber hat mir sehr viel mitgegeben und auch mich zum Nachdenken gebracht.
Ich habe einen Song auf dem Album entdeckt, den ich sowohl musikalisch auch als auch thematisch gar nicht so sehr einordnen kann. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Und das ist der Titel Sister Moon. Also also musikalisch sticht er heraus, ist auch nicht unbedingt so ein ganz, ganz typisch Schlumi, musikalisch gesehen. Und ich habe versucht, ein bisschen in den Text reinzukommen, bin ich auch nicht so ganz. Also von daher. Schon, dass ich dich da habe, ist, was du zu sagen kannst.
Na, musikalisch. Christoph hat nicht mal die Hände gebrochen. Er hat es bis zur Tournee damals wieder hinbekommen. Aber er hat dann angefangen, Dinge zu üben. Aber am schlimmsten, ich glaube, ich ziehe es anders auch auf. Christoph hat ja früher geraucht wie ein Loch, ja. Mittlerweile raucht er gar nicht mehr. Und als er dann das mit seinen Händen passiert ist und gleichzeitig hat er ein Erlebnis gehabt auf der Glocksee, wo er einen Freund getroffen hat und dem ging es gar nicht so richtig gut, hat er beschlossen, er hört auf mit Rauchen, musste aber irgendwas machen. Also hat er angefangen, Gitarre zu lernen, ja. Und zwar klassische Gitarre. Und dieses Stück ist im Endeffekt eine Inspiration von Chopin, das muss man einfach so sagen. Der es allerdings auf dem Klavier komponiert hat. Aber Christoph hat dann irgendwie hat das für sich adaptiert und hat es gespielt. Ich mochte das immer ganz gerne, was er da gemacht hat. Und ich habe so eine Art Ritual. Und zwar habe ich eigentlich auf allen Platten, die ich gemacht habe, ob das Wingenfelder ist oder ob das Huey ist, immer ein Song für meine Frau drauf. Und dieses Bild von der wunderschönen Blume, die aber nur nachts blüht. Und nur der Mond kann sie sehen, denn wenn die Sonne aufgeht, ist es alles wieder vorbei. Das mochte ich halt. Und darum geht das Lied. Geht eigentlich um die Liebe meines Lebens.
Und um den Versuch von Christoph Chopin irgendwie auf Gitarre zu adaptieren.
Das ist kein Versuch geworden. Ich fand, das ist sehr speziell. Aber ich finde, das ist so ein Moment der Ruhe auf dem Album. Danach geht es ja wieder weiter. Und das mag ich ja auch immer ganz gerne. Wir haben hier immer so kleine, ruhigere Dinger gehabt. Ja? Das jetzt Seconds to Fall ist oder Friendly Fire oder wo wir dann irgendwie maximal mit zwei Instrumenten und Gesang irgendwas gemacht haben. Und das ist halt auch so eins. Das ist eigentlich ist es typisch Fury. Wir machen immer so einen Blödsinn.
Ja, was auch typisch Flu ist, dass einfach dann irgendwann, egal wie thematisch das jetzt gerade in so einem Album gepackt wird und in welche Richtung es gerade geht, immer irgendwas dabei ist, was dann einfach nur Spaß macht. Also Dream About es, ich weiß nicht, gibt es den Begriff Fun and Roll? Wahrscheinlich nicht. Das ist mir das, was mir eingefallen ist.
Ja, früher in der Nova gab es Fun Pop, das fand man gut.
Das ist so, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber nachzudenken. Der geht sofort ins Bein, der geht auch sofort ins Hirn irgendwie. Wenn die ersten Takte laufen, dann kann man schon nicht mehr stillstehen. Und ich habe jetzt dementsprechend gar nicht so sehr hinreißen lassen, so extrem auf den Text zu achten. Schien mir beim ersten Mal durchhören auch nicht ganz so tiefgängig. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Vielleicht habe ich auch irgendwas ganz missverstanden. Aber das ist einfach so ein Ding, das macht Spaß.
Und wenn du dann den Text mal liest, wirst du feststellen, dass da einige sehr, sehr schöne Sätze drin sind. Aber im Grunde genommen ist es jetzt nicht eine weltbewegende Botschaft. Ja? Ich möchte die Welt auch nicht verbessern. Es ist einfach ein Spaßsong, ja? Der gespickt ist mit kleinen Weisheiten.
Was für Weisheiten sind das?
Gute.
Gut. Okay, empfehlen wir jetzt einfach den HörerInnen, hört euch den Song doppelt und dreifach an. Oder gibt es im Booklet Texte? Kann ich gleich mal
Ja,
fragen.
es wird überall Texte geben.
Okay, also mit Texten zum Not lesen. Wir hören.
Ja, das ist ganz gut. Dann sind Sie ein bisschen gesangsfester, wenn Sie die Texte ein paar Mal lesen.
Ist Gesangstester, da bist du gerade beim richtigen Thema. Ihr habt jetzt schon paar Konzerte gespielt. Jetzt ist erstmal Festivalzeit angesagt. Das heißt wahrscheinlich für eigene Geschichten nicht mehr so viel Platz.
Nee, wir spielen eigentlich keine Festivals dieses Jahr.
Und wird es im Herbst dann nochmal eine größere Tour geben? Weil ich glaube, jetzt habt ihr 5 oder 6 Konzerte gespielt.
Wir haben eins, zwei, muss ich mir überlegen, drei, nie so viel haben wir noch gar nicht gespielt. Wir spielen noch einen Haufen. Kommt ja noch.
Kommt.
Also wir,
Ja.
ja, aber die stehen ja, sind ja, gibt's jetzt nicht alle draußen, theoretisch bis jetzt schon. Aber wir werden nicht so wahnsinnig viel spielen. Weil nächstes Jahr feiern wir theoretisch dann unser 40-Jähriges. Und da spielen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber da reden wir noch nicht drüber, da gucken wir erstmal, was so passiert. Jetzt haben wir noch, wir haben schon noch ein paar Konzerte vor uns, 10 Stück oder so, sind das dicke noch. Wir spielen ja
Okay.
unsere eigenen Open Airs. Ja, und ich glaube jetzt nicht, dass noch was dazukommt, weil wir haben sehr viel gespielt, 2024, 2025. Und irgendwann überspielt man sich dann auch ein bisschen. Deswegen werden wir dieses Jahr nicht so viel spielen. Und dann gucken wir mal. Und wir werden jetzt schon die Release-Shows machen und die Kieler Woche, das ist ja jetzt im Juni noch. Und dann spielen wir theoretisch im Juni noch 2 Shows und dann kommt der Juli und der August, da geht es richtig nochmal zur Sache und im September endet das dann so langsam. Und dann begeben wir uns und schreiben einen Weihnachtssong und dann gucken wir weiter.
Und dann guckt er, was mit dem 40-Jährigen nächstes Jahr passiert.
Genau, na, da gucken wir jetzt schon.
Die Songs von euch sind immer mal wieder auch politisch gewesen. Nicht durchgehend, aber sehr, sehr ganz klar wird es in dem Song Viva la Revolution. Ne, muss dann irgendwann jetzt im Lauf in diesen Zeiten noch mal so ein Statement raus? War das genau der Grund, oder?
Ich finde, wenn man was zu sagen hat, dann muss man es immer sagen. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, was zu sagen, wo die Leute auch zuhören, dann sollte man das noch mehr tun. Klar, Viva la Revolution, hey, sag mal, ich musste dafür ja bezahlen. Im Endeffekt, ich habe ja dieses Video gemacht, wo man diese ganzen Bilder aus Amerika von ICE und Donald Trump und alles Mögliche sieht und noch ein paar Aufnahmen aus dem Ukraine-Krieg, worauf ich dann alle meine Kanäle bei Facebook verloren habe. Weil ich das da hochgeladen habe. Und das wollte man nicht. Ich wollte es nicht bewerben und dann habe ich das wieder zurückgenommen und habe dann aber drunter geschrieben, dass Herr Zuckerberg sagt, dass dieses Video und auch der Song wohl nicht seinen politischen Ansichten entsprechen. Deswegen möchte er das nicht bewerben. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass man das sehen sollte, dann teilt es doch mal. Dann haben sie es alle geteilt und dann haben sie mir alle meine Kanäle zugemacht. 4 Stück. Alles weg. Alles gelöscht. Das war auch einfach eine Fotoseite, wo ich nur meine ganzen Fotos drin hatte, also die künstlerischen Sachen, alles weg. Naja, aber ich habe dann jetzt schon wieder eine neue aufgemacht unter meinem richtigen Namen, fehlt das Uwe noch dazu, ich heiße ja Kai Uwe eigentlich. Und habe dann auch schon meinen Freunden gesagt und Fans, jedes Mal, wenn wir den Song spielen, dass ich jetzt einen neuen Kanal habe und sie können sich da ja gerne bei mir als Freund bewerben und so, das finde ich toll. Denn wenn ich dann wieder diese Summe habe, so von zwischen 3 und 5.000, dann knall ich die nächste Bombe los, dann schmeißen sie mich da auch raus, dann muss ich mir dann einen neuen Namen suchen. Aber ich werde weiter bohren. Dieser Song ist wichtig, weil wir der Meinung sind, wir haben was zu sagen und wir müssen auch was sagen. Und wie ich da vorhin schon gesagt habe, wenn man in der Öffentlichkeit steht und die Möglichkeit hat, dass man sich Gehör verschaffen kann aufgrund seiner Position, dann muss man das tun. Und es läuft ja wirklich nicht alles rund hier. Und dann kann man auch schon mal, man muss ja nicht immer mit dem Zeigefinger durch die Gegend laufen, aber ich finde, man kann genau sagen, wo man steht. Und man kann genau sagen, das ist falsch oder das wäre richtig. Und das tun wir. Und das haben wir schon von immer getan und wir werden das auch immer wieder tun.
Es geht ja auch, also zum einen sprecht ihr eher von einer, geht es eher um eine friedliche Revolution. Es geht jetzt nicht so, wie man andere Revolutionen kennt, brennt alles nieder und sonst irgendwas. Und zum anderen ist es auch, auch wenn ihr klar Stellung bezieht, ist es ja parteipolitisch neutral erstmal. Also meine, ich sag, ihr greift nicht direkt an oder sonst irgendwie, sondern ihr gebt eine Lage wieder und jeder, der es versteht oder jeder, der es verstehen sollte, kann sich seinen Reim drauf machen.
Jeder, der, das ist richtig so. Natürlich, die meisten Leute wissen, wo wir stehen, ja. Das ist auch in Ordnung. Wir haben noch nie einen Hehl daraus gemacht. Werden wir auch in der Zukunft nicht tun. Wir rufen hier nicht zu gewalttätigen Revolutionen auf. Das ist auch richtig, weil das sind wir nicht, ja. Aber wir rufen schon auf zu einer Art von Widerstand, ja. Und auch eine Art, ich gehe auf die Straße und sage ganz laut, ich möchte das nicht. Ein klares Nein ist ein wichtiges Wort. Und ein klares Nein an der Wahlurne ist auch ein richtiges Wort, ja. Sonst werden wir dann irgendwann alle mit einer Partei konfrontiert werden, von der der dumme Teil dieser Bevölkerung glaubt, sie könnten das Land retten, und der clevere Teil weiß ganz genau, dass sie alles zerstören werden, was wir jemals aufgebaut haben. Und da muss man halt einfach mal die Flagge zeigen. Ja? Das haben wir auch ein paar Mal gemacht schon. Und die haben es ja auch schon ein paar Mal probiert, sich dann bei uns vor die Konzerte zu stellen und Plakate zu verteilen und alles Mögliche. Das haben wir auch schön brav unterbunden. Und wir haben einfach Gegendemonstrationen gemacht haben mit unseren Fans, dann mussten sie dann auch gehen. Aber wenn man das nicht tut, dann wird man seiner Verantwortung, die man hat, nicht gerecht. Und eine Demokratie ist dafür da, dass sie bestimmte Dinge aushalten muss. Aber sie ist auch dafür da, dass wir alle an ihr teilnehmen. Weil wenn wir das einfach so laufen lassen und denken, man wird das alles für uns erledigen, dann werden wir erledigt. Und das ist es halt. Deswegen muss man auch den Leuten sagen, ich würde am liebsten sagen, rede bei euren Kindern, aber die Eltern der Kinder dieser Generation, die da schon ist, hatten leider auch keine vernünftige Bildung mehr. Anstatt das Geld in die Bildung zu stopfen, dann würden solche Dinge nicht passieren, wird die Kohle leider Gottes irgendwo hingestopft, wo sie gar nicht hingehört, weil da sowieso schon alles voll ist mit Geld.
Ja. Also das Ding an der ganzen Geschichte ist, dass ja immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden und dass das niemand sieht. Also ich finde, das ist das Erschreckende an der ganzen Geschichte.
Naja, also es gibt ja auch immer diese wunderschönen Zeitungen in Deutschland, oder es gibt ja auch tatsächlich eine, den Namen brauche ich ja nicht nennen, den kennt ja jeder, die einfach wirklich in der Lage sind, Politik zu machen, indem sie ganz einfach, was weiß ich was, 4 Wochen Habeck-Bashing machen oder keine Ahnung, oder einfach Halbwahrheiten aus dem Konsens gerissene Fakten posten, ja, oder schreiben. Und dann kommt der normale Mann und schlägt das Ding auf, schließt die Schlagzeile, ja, das ist ja das Schlimme, und dann den Artikel liest er sowieso nicht mehr durch und geht aber noch zu Trudi hin und sagt, also haben sie, die haben geschrieben, das ist so. Und dann diese Stammtischmentalität in Deutschland ist echt schlimm geworden. Und dieses Unvermögen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, weil es ja anstrengend ist oder langweilig, dann gucke ich doch lieber noch bisschen Fußball.
Ja. Kann auch spannend sein, aber weltpolitisch oder vor allem uns reicht ja erstmal nationalpolitisch, was bei uns passiert, verändert das ja nun gar nichts.
Ja. Nee, leider nicht.
Ohne auf den Fußball schimpfen zu wollen. Also.
Ich würde gerne auf den Fußball. Ich gucke ja gerne Fußball, aber wenn ich das ansehe, ja, wenn dann der FIFA-Friedenspreis verliehen wird an Herrn Donald Trump, ja.
Ja,
da kommt mir das Kotzen einfach. Da muss ich einfach sagen. Also da hört es bei mir einfach auf. Ja. Ich verstehe das nicht. A, hat das nichts mit Fußball zu tun? B, ist das ein Vollidiot? Beide, ja, also Infantini genauso wie Trump, die feiern sich da wie ab. Und ich weiß nicht, was das soll. Was hat das mit Fußball zu tun, ja? Das war mal alles einfacher und schöner. Und jetzt geht es einfach wirklich nur noch, es geht ums Geld. Es geht einfach nur noch ums Geld. Es ist ein Ausverkauf dieser Welt und ein Ausverkauf der Werte. Und das ist einfach schlimm, weil eine Gesellschaft ohne Werte ist nichts wert.
Hast du ein bisschen das Gefühl, dass du, wenn du oder wenn ihr jetzt politisch seid und das erstmal da rausposaunt, wo es die Leute so und so schon hören und die meisten bei euch, eure Fans, und die wissen, wo ihr stehen, werden wahrscheinlich die meisten in eurer Ecke stehen, dass das eher so untergeht, weil du dann zu denen sprichst, die eventuell eh schon so denken? Oder kann das frustrierend sein? Oder hast du die Hoffnung, dass sich ein paar Leute darüber ärgern, und je mehr sich darüber ärgern, umso mehr wird es vielleicht publik?
Es ist ja so, dass wir momentan gerade mal beschlossen haben, wir werden keine politischen Reden auf Konzerten mehr halten. Ja. Wir haben, wenn wir Viva la Revolution spielen, das Video im Hintergrund, ich erzähle die Geschichte. Wenn mich irgendjemand fragt, dann sage ich das. Aber wenn wir jetzt Konzerte spielen, dann geben wir den Menschen 120 Minuten Vergnügen. Das machen wir. Dafür zahlen sie das auch. Ja. Sie zahlen nicht, dass wir hier politische Reden halten, sondern sie zahlen, damit sie 120 Minuten zu uns eine Party feiern, einfach mal den Kopf abschalten können und hinterher glücklich wieder rausgehen, sich an die Zeiten erinnert haben, wo sie 18 waren und ihre Kinder gezeugt haben, oder an die Zeiten erinnern, die dann noch kommen werden, oder sich darauf freuen. Das ist das Ding, was wir momentan tun. Aber jeder, der uns kennt, weiß ganz genau, wo wir stehen. Und wenn wir Statements auf der Internetseite veröffentlichen oder so, das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn wir Konzerte spielen, dann spielen wir Konzerte.
Ja, das ist schon eine klare Trennung.
Das finde ich auch wichtig so, weil das ist so, ich meine, wir spielen die Konzerte ja nicht für uns, sondern wir spielen die Konzerte für die Leute. Und die Leute sorgen dafür, dass wir die Konzerte überhaupt spielen können, ja. Und ich glaube, wenn die Leute gerne politische Reden hören möchten, dann könnten sie sich in den Bundestag begeben oder einer Partei beitreten und im Dorf dafür eintreten, was weiß ich was, dass die Kneipe länger aufhält oder so. im Gemeinderat können sich, aber das wollen sie ja gar nicht. Die wollen, die geben das Geld aus und möchten Musik. Sie möchten Musik und Momente. Und das geben wir ihnen.
Mit welchem Ausblick gehst du musikalisch in die ganze Geschichte, was jetzt kommt? Habt ihr noch auch wieder Überreste, die vielleicht auch fürs nächste Album kommen können? Oder sagst du, jetzt ist erstmal durch und wir machen einen Cut?
Nee, wir haben ja den einen Song, den wir da nicht genommen haben. Aber ich glaube, ich sehe den jetzt nicht auf dem neuen Album oder so. Und dann haben wir noch eine Nummer gemacht, da haben wir uns totgelacht dabei. Aber die sehe ich auf gar keinem Album mehr. Die werden wir vielleicht irgendwann mal illegal aufnehmen und dann so als Schwarzding, als Gimmick veröffentlichen, einfach mal so. Aber nee, im Moment ist es so, das Album ist noch nicht mehr erschienen. Ja. Das Einzige, was wir momentan wissen, ist, dass wir diesen Weihnachtssong machen wollen. Weil wir, glaube ich, viel zu lachen haben dann. Und vielleicht wird das auch ganz gut. Aber der Rest kommt später. Das hängt dann auch zusammen, wie wir das machen. Wir machen es mit Vincent wieder, weil das ist das beste Team. Aber wo wir es machen, Vincent hat ja sein Studio nicht mehr. Muss man mal gucken, wo wir es tun. Und wie wir es tun, also wir werden es auf alle Fälle genau so machen, wie wir das letzte Mal auch gemacht haben. Wir werden alle zusammenschreiben, das werden wir tun.
Ja.
Weil das macht am meisten Spaß. Ja. Und wenn wir uns irgendwo irgendwas mieten, das ist nicht das Problem. Da mietet man sich halt so ein Ding. Aber Witz hat schon gesagt, wir könnten ja mal was mieten und gleich die Platte aufnehmen. Und so, ja, könnte man auch tun. Naja, aber wir haben uns kennengelernt unter der Prämisse, das war ein Satz, den Vincent gesagt hat, als wir beim ersten Kennenlernen uns getroffen haben. Und da sagte er, ja, nee, wir machen das jetzt nicht so wie früher, weil früher hat man ja immer ein Studio gemietet für 6 Wochen und dann wurden zuerst die Schlagzeugtracks eingespielt und dann der Bass da oben drauf. Und der Sänger hat dann erstmal 4 Wochen gewartet, bis er einen Ton singen durfte. Und die Gitarristen teilweise auch. Das war aber fürchterlich nervig und dann hing man die ganze Zeit aufeinander rum und das sorgte eigentlich für Konfliktpotenzial, was wir jetzt gar nicht brauchen. Und deswegen hat Vincent gesagt, die Bekanntschaft eines Musikers, irgendetwas gut zu finden, endet bekanntlich nach 4 bis 5 Tagen. Das heißt, wir haben keine Studio-Session gemacht, die länger als 4 bis 5 Tage dauerte. Und normalerweise haben wir in der Zeit immer 1 Song oder 2 Songs gemacht, die haben wir dann aber fertig gemacht. Also nicht nur wie Bass, Schlagzeug oder so, sondern alles, den ganzen Song. Und dann schrapp, schrapp, schrapp und dann hat Vincent geroughmixed. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben dann 2 Raff-Mixe von 2 Songs gehabt, die wir aber gut fanden, weil wir die ja abgenickt haben vorher. Und die klangen einfach nur richtig gut schon dann. Und dann fährst du mit dieser guten Laune, dass du schon was Geiles geschafft hast, fährst du die nächsten 4 Tage da wieder hin. Und du startest wieder bei 0 mit guter Laune. Super System. Früher haben wir uns gequält teilweise. Und wir haben ein Geld für Studios rausgehauen. Also es gibt eine Platte, die hat den Rekord, die hat uns, glaube ich, irgendwie 600.000 gekostet. Und ja, aber das war die Plattenfirma, ne? Die hatten es ja, wir waren ja, die haben einen dicken Deal unterschrieben mit der EMI, aber hat nichts gebracht. Wir waren auf Jamaika, wir waren in Brüssel, wir waren im Dirks Studio, wir waren bei Jens Krause und wir waren bei Paule und hinterher haben wir das in Hamburg bei Plaza fertig gemacht. Ja? Das hört man dem Album auch an.
Könntest du heutzutage die wieder reinspielen?
Nö. Brauchst du heutzutage auch nicht mehr. Hast du ja die ganze Technik, kannst du theoretisch ein Album zu Hause aufnehmen, wenn du gut bist.
Und lässt es die KI machen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, oder lässt das die KI machen, ja, und meldest dann die Songs bei der GEMA, genau.
Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die vielen tollen Informationen. Ich freue mich drauf, vor allem auf den Weihnachtssong, den ihr erstellt. Ich bin ganz gespannt, was da rauskommt und natürlich auch mit dem Ausblick auf nächstes Jahr. Ich durfte euch dieses Jahr schon sehen in Bad Segeberg. Bombastisches Wetter, tolle Kulisse. Besser geht's gar nicht. Also von daher war das schon sehr schön für mich. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was bei eurem 40-Jährigen rauskommt. Und grüß den Rest. Dir vielen Dank. Von den Zuhörern bleibt mir nichts noch zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ich tue mein Bestes. Und tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.